Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Meidlinger Schutzgeld-Teens. Eine Bubi-Bande mit russischer Tokarev-Pistole und AK-47-Sturmgewehr. Das sind nur einige der Stichwörter, mit denen dieser Fall Schlagzeilen macht. Eine Kriminalgeschichte, die teilweise so skurril ist, dass man vergessen könnte, wie ernst sie ist.
Wenn das damals nicht so naiv passiert wäre mit diesem Drohbrief, wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Weil sie haben sich dann halt eben sehr viel über diese Bombe unterhalten. Sie haben sich aber genauso gut darüber unterhalten, eben wer potenziell schießen könnte. Und ein paar Tage später haben sie diesen Drohbrief mit Patrone übergeben. Also das heißt, da war schon viel drin.
Wir sprechen heute über eine Handvoll junger Burschen, die in Wien auf die schiefe Bahn geraten und zu brutalen Erpressern werden. Wir sprechen über die Gründe und das System dahinter und darüber, wie gefährlich die Schutzgeldteams selbst im Gefängnis noch sind. Wir haben jetzt schon einige von diesen skurrilen Schlagzeilen gehört, die man im Internet findet, wenn man sich mit dieser Geschichte beschäftigt. Jan-Michael Machert, du beschäftigst dich für die Standard-Chronik-Redaktion so intensiv mit diesem Fall wie wohl wenige Menschen in Österreich. Wer sind denn bitte die Meidlinger Schutzgeld-Teens?
Ich meine, vielleicht einmal sehr grob zusammengefasst, sind das mittlerweile 10 Burschen und Jugendliche bzw. junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 21 Jahren mit Migrationshintergrund und Fluchtgeschichte, die, sagen wir so salopp gesagt, es ziemlich faustig hinter den Ohren haben, wie du schon richtig gesagt hast. Aber ich glaube, wir werden jetzt dann eh nur tiefer in die Materie einsteigen.
Das werden wir heute machen, um zu verstehen, warum da gerade einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse der letzten Wochen und Monate heute in Wien anfängt. Aber beginnen wir ganz am Anfang. Was hat denn bitte eine Handvoll junger Burschen aus Meidling gemacht, um sich all diese Beschreibungen und Spitznamen, die wir gehört haben, sozusagen zu verdienen?
Ja, also das fragt sich ganz Meidling, beziehungsweise auch den Handyshop-Betreiber, den es betroffen hat. Die Gang hat nämlich im September vergangenen Jahres in unterschiedlichen Konstellationen, also mal waren es von dieser 10-köpfigen Gang immer nur ein paar, die in gewissen Formen diesen Shop traktiert haben. Das reicht eben von Böllern bis Molotow-Cocktails bis zu einem bewaffneten Raubüberfall, wo sozusagen wirklich über den gesamten September lang immer wieder sehr organisiert diesen Handyshop-Betreiber und diesen Handyshop ganz grundsätzlich traktiert haben. Und das sozusagen mutmaßlich, um Schutzgeld einzutreiben. Und jetzt kann man sich natürlich die große Frage stellen, wie kommt man da drauf, dass das eben sogenannte Schutzgeld-Teams sind und wie kommen die Ermittler da drauf? Ich sage einmal so, das legen die Schutzgeld-Teams selber nahe. Also einerseits, weil sie quasi als letzten Akt haben sie ein mutmaßliches Mitglied dieser Schutzgeldbande zum besagten Handyshop geschickt mit einem Drohbrief in der Hand und mit einer Schachtel, wo eine Patrone drin lag. Auf dem Drohbrief stand jetzt zusammengefasst drauf 25.000 Euro oder Konsequenzen mit dem, sage ich mal, sehr bedrohlichen Nachsatz: Die Polizei ist euer Todesurteil. Also das war sozusagen an den Handyshop-Betreiber bzw. an dessen Familie gerichtet. Und wie gefährlich das war, war dem Handyshop-Betreiber, den ich selber vor kurzem erst besucht habe, selber nicht so klar, dass die eigentlich bewaffnet waren, diese Schutzgeldbuben. Das hat man eigentlich ganz lange nicht gewusst, bis auf diesen Raubüberfall, wo sie halt mit Macheten diesen Shop kurz und klein hauen wollten und dann eben auch zwei Handys mitgehen lassen wollten. Aber was er zum Beispiel nicht wusste, war, dass die tatsächlich scharfe Waffen hatten offenbar. Also das legen zumindest Chats und Bilder nahe, die sich diese Burschen gegenseitig geschickt haben. Und was eben dann auch noch dazu kommt, um auch nochmal zu erklären, wieso es eine Schutzgeld-Gang sein dürfte: Sie haben sich nämlich bei einer Telegram-Gruppe den Gruppennamen Schutzgeld-Mafia Tokarev selbst verpasst. Auch da steckt wieder das Thema Schutzgeld drinnen, beziehungsweise Tokarev, das ist eine sowjetische Pistole, um es zu erklären. Und auch da liegt nahe, dass sie eine solche Pistole auch hatten. Also das geben sie auch selber zu. Und geben auch an, dass sie vor ihrer Inhaftierung diese Waffe sozusagen weggeschafft haben über einen Zwischenhändler. Und vielleicht ist es auch nur Angeberei, aber sie sagen, die können wir jederzeit wieder zurückholen.
Immer wenn ich Teile dieser Geschichte höre, dann denke ich mir, das muss doch das Drehbuch von einem Mafia-Film sein. Und dann merke ich, nein, es geht da um echte Jugendliche in Wien, die einen echten Handyshop erpresst haben und damit echtes Geld eingenommen haben?
Geld tatsächlich nicht eingenommen haben, sie haben es probiert. Man kann sich das so vorstellen, die Ermittler bzw. auch die Ermittlungsakte deutet so ein bisschen darauf hin, dass zwei der Jugendlichen so die Köpfe der Bande sind, die schon eine kriminelle Vorgeschichte haben dürften. Auch da gibt es einige Hinweise darauf. Diese zwei Jugendlichen haben über einen Meidlinger Park, wo auch dieser Handyshop in der Nähe ist, halt immer wieder Jugendliche dazu animieren können, Angriffe zu verüben. Was mich immer total ratlos zurückgelassen hat und irgendwie auch überrascht, beispielsweise diesen Molotow-Cocktail-Anschlag, wo einfach zwei Burschen nach der Schule angesprochen worden sind. Die kennen sich sozusagen immer nur ein bisschen untereinander, also manchmal besser, manchmal wirklich nur über den Park, aber tatsächlich im Park einfach angesprochen wurden nach der Schule, ob sie nicht diesen Anschlag vollführen können. Und dann ist geheißen, ja, machen wir. Und dann sind die halt zur Tankstelle, haben sich ein bisschen Benzin runterlassen in einem Becher, haben dann einen Molotow-Cocktail gebaut, sind dann in Richtung dieses Handyshops, haben sie auch noch Sturmhauben übergezogen, haben Handschuhe übergezogen. Also sprich, da sieht man schon, dass sie teilweise professionell vorgingen, aber auch mit Naivität, dazu kommen wir dann später, aber halt dann auch in dem Fall sogar den Molotow-Cocktail ins Geschäft reingeworfen haben. Da hatten halt die Betreiber, also die Familie, einfach Glück, weil in dem Fall der Molotow-Cocktail einfach an der Wand abgeprallt ist, wo Handyhüllen hingen und sozusagen die Personen nicht direkt getroffen haben, weil auch das kann natürlich wahnsinnig gefährlich sein. Wenn man da den Handyshop-Betreiber gefragt hat, wie die auf ihn kommen, weiß der das bis heute nicht. Ich glaube, die Burschen wissen es selber nicht wirklich. Also es deutet einfach nichts darauf hin, warum genau der, weil dieser Handyshop-Betreiber hat denen jetzt nicht wirklich was getan. Und er sagt, und das fand ich eigentlich recht interessant, was auch wieder auf diese Naivität hinweist, er hat gesagt, alles, was ich in dem Shop habe, ist nicht 25.000 Euro wert. Wieso wollen die von mir 25.000 Euro? Und kann sich das eigentlich bis heute nicht erklären, was da eigentlich Sache war.
Das heißt, da hat es sowas wie zwei Anführer gegeben, die andere Leute angestiftet haben. Die anderen waren da vielleicht gar nicht so tief drin. Aber das heißt, diese zwei, die sind da wirklich dahinter, wie es ausschaut.
Genau, also so liegt es nahe, dass das tatsächlich die Köpfe waren. Aber das Spannende ist tatsächlich einfach die Unterschiedlichkeit innerhalb dieser Gruppe. Also man hat eben dann diese zwei Köpfe, diese mutmaßlichen. Also der Älteste der Gruppe, der 21 ist, der ist insofern spannend, weil er für sein Alter eine ziemliche Naivität an den Tag legt. Einerseits sagt er selber, das mit Schutzgeld, das hat er sich auf YouTube angeschaut und wollte es irgendwie halt auch machen und hat dann zum Beispiel diesen bewaffneten Raubüberfall offenbar angeführt. Er sagt auch selber, er hat die Macheten besorgt, mit denen sie dann die Vitrinen eingeschlagen haben und dann Handys mitgehen haben lassen. Aber, und das ist das Spannende, er war der einzige Unmaskierte und der Shop wird ja gefilmt, gibt es eine Überwachungskamera und er hat dann einfach nur drauf gesagt, ja, mir war es wurscht, keine Angst vor dem Gefängnis, habe ich gemacht. Stimmt. Da merkt man dann halt wieder einerseits kriminelle Energie, aber dann in der Umsetzung teilweise extrem naiv, weil ich glaube, was er nicht ganz begreift, ist, dass man für einen schweren Raub ziemlich lange ins Gefängnis gehen kann.
Du hast gesagt, das Ganze hat sich im September des vergangenen Jahres abgespielt, circa einen Monat lang hingezogen. Wie ist das Ganze dann aufgeflogen oder zu Ende gegangen?
Also das schließt eigentlich da nahtlos an, Naivität. Also der Bursche, von dem ich vorher erzählt habe, der den Drohbrief übergeben hat und der die Schachtel mit der Patrone übergeben hat, ist, sagt er selber, gezwungen worden, hinzugehen zu dem Handyshop-Betreiber, um dem das zu übergeben. Und auch da das Spannende, unmaskiert, einfach hingegangen, in einem Fußballtrikot, geht halt so ein kleiner Jugendlicher dorthin, übergibt dem das, lässt sich dabei vom Betreiber fotografieren. Also diese Fotos sind ja auch im Akt. Und dann sind einige Dinge ins Rollen geraten, weil dieser Jugendliche ist dann einvernommen worden, relativ schnell, weil da hatte dann die Polizei nach all diesen Anschlägen und nach all diesen Angriffen tatsächlich eine greifbare Person, wo klar war, die muss irgendwie was damit zu tun haben oder davon wissen. Und dann ging es eigentlich relativ schnell, weil diese Person dann ein paar Namen offengelegt hat, dass sie diese Jugendlichen nach und nach eigentlich in Haft hatten.
Aber damit ist die Geschichte noch lange nicht vorbei. Und wie es weitergeht, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem.
True Crime.
Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und, und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Jan, jetzt sitzen da mehrere von diesen Meidlinger Schutzgeld-Teens, ich nehme an auch die zwei Anführer, in Haft seit einiger Zeit schon. Ist man da irgendwie geständig? Tut ihnen das leid? Wie geben die sich seit der Festnahme?
Also es gibt tatsächlich ein paar, denen es, glaube ich, leid tut, die das auch begriffen haben, zumindest teilweise, dass es ein Fehler war. Und ich meine, wie gesagt, manche waren ja nicht durchgängig dabei. Es gab schon Leute, die auch den Behörden geholfen haben und, glaube ich, dahingehend auch einsichtig waren, dass das einfach nicht okay war. Und ich glaube auch, das vor allem auch eingesehen haben, weil das Strafmaß gar nicht so gering ist für diese Dinge. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, das ist natürlich in der Ausführung unklar. Und ich glaube, das war ihnen auch völlig egal. Das merkt man auch anhand von Chats, dass sie sich ja eher immer mehr gepusht haben, immer weiterzumachen und eigentlich gefühlt das Ganze auch gefeiert haben, weil sie einfach das lange in der Anonymität getan haben. Weil, ich meine, sie sind ja einfach lange nicht erwischt worden. Das ist ein ganzes Monat lang so gegangen. Obwohl sie teilweise sogar wirklich in Erscheinung getreten sind. Also es kam ja auch dazwischen einmal jemand zu dem Handyshop-Betreiber und hat ihm Schutz angeboten. Nämlich insofern ein bisschen abstrus. Nach einem Teil dieser Anschläge kam dann ein Teil dieser Schutzgeld-Gang zu dem Handyshop-Betreiber ins Geschäft und hat gesagt, wir können dir helfen. Ich kenne da Leute, die dir helfen können. Und so quasi der Sukkus war dann, glaube ich, schon so ein bisschen, du musst dich erkenntlich zeigen. Also da wären wir auch wieder beim Thema Schutzgeld. Und grundsätzlich, dieser Teil, würde ich auch sagen, also dieser Führungsteil dieser Gruppe, zeigt sich halt nach wie vor nicht einsichtig. Da merkt man auch im Gefängnis, wie sie sich teilweise aufführen. Also der mutmaßliche Capo oder Anführer dieser Schutzgeldbande ist auch nach wie vor im Gefängnis einfach, jetzt könnte man sagen, diplomatisch ausgedrückt, sehr selbstbewusst. Und versucht halt noch immer, die Dinge im Gefängnis, sage ich mal, zu klären. Ist auch ein Briefkontakt aufgeflogen, der teilweise auch funktioniert haben dürfte im Gefängnis, wo er einem anderen mutmaßlichen Mitglied gesagt hat, okay, wir belasten uns nicht gegenseitig, sondern hat zwei Namen genannt, nämlich die belasten wir, um uns nicht zu belasten und denen schieben wir jetzt alles in die Schuhe. Also sprich, der probiert noch immer strategisch davor zu gehen und auch da wieder eine gewisse Form von Naivität, dann zum Beispiel auch zu sagen, er braucht ein Handy. Der mutmaßliche Capo, weil er hat von draußen gehört, angeblich, man möchte an ihm Rache üben. Da merkt man dann schon, einerseits kommt da eben wieder diese kriminelle Energie, dieses Selbstbewusstsein irgendwie doch ins Spiel, wo man schon selbstbewusst gegenüber Behörden und der Jugendgerichtshilfe und so weiter auftritt und sagt, ich brauche ein Handy, weil man fühlt sich dann schon irgendwie so als kleiner Mafia-Boss, so in die Richtung, kommt mir das oft vor. Dann aber natürlich völlig naiv, weil ich meine, da steigen die Behörden natürlich zu keinem Zeitpunkt ein, weil wieso sollen die ihm ein Handy geben?
Wenn wir jetzt über Handys und Briefwechsel reden, gibt es da noch einen Kontakt nach außen? Gibt es da irgendwie noch ein übriges Netzwerk von Schutzgeldgängen in Meidling?
Naja, also es sind ja ein paar draußen, aber die, was man so hört von Leuten, die sich in deren Umkreis bewegen, führen sich die eigentlich im Moment relativ normal auf. Das sind jetzt wirklich nur die Restbestände draußen, ich sage jetzt einmal der Führungskader nicht. Und ich glaube, die waren halt schon sehr dahinter, da den Ton anzugeben und die sind halt momentan noch in Haft. Was aber, das habe ich vor kurzem erst recherchiert, ja nicht bedeutet, dass die nicht doch irgendwie eine Rolle spielen. Also einer, der draußen ist, ist ja auch angesprochen worden in Freiheit und hat es auch als Drohung verstanden, was ihm da gesagt wurde. Und da, das glaube ich, hat er schon auch damit verbunden, dass der Führungskader ihm da schon zu verstehen gibt, du hast wahrscheinlich geplaudert, nämlich da hat es einfach geheißen, der Bruder eines mutmaßlichen Führungsmitglieds möchte dich sehen. Das hat er schon als Drohung verstanden. Und das ist eben einer von denen, die schon recht geständig waren. Das heißt, da sieht man mal, dass da schon offenbar nach außen hin noch ein gewisser Draht da ist. Beziehungsweise, was ich auch extrem spannend finde, der mutmaßliche Capo ist 17 Jahre alt und schafft es offenbar so weit, dass eher einem anderen Häftling, der jetzt mit dieser Meidlinger Schutzgeldgang per se nichts zu tun hat, aber wahrscheinlich selbst einmal ein Schutzgeldopfer dieses 17-Jährigen war, dem in einem anderen Gefängnis ausrichten lässt, so quasi, ich bin mit dir noch nicht fertig. Also da merkt man schon, wie gesagt, dieses Potenzial, wo ich sagen muss, mit 17, das ist schon ziemlich steil, dieses eher kriminellere Potenzial, dieses Selbstbewusstsein und vor allem auch, wie diese Drähte funktionieren.
Jan, du hast in einem Artikel auch mal von einer Bombe geschrieben. Bitte was?
Auch da kommt wieder dieser Capo ins Spiel, der das sozusagen nicht aufgebracht hat. Also das war auch wieder der besagte Junge, der die Patrone damals da übergeben hat, diesen Drohbrief. der den Ermittlern davon erzählt, dass er von einer Bombe gehört hat, die innerhalb dieser Gruppe kursieren soll. Darauf ist dann auch der Capo angesprochen worden und der hat dann recht selbstbewusst gesagt und glaube ich auch recht selbstverliebt, die werdet ihr nie finden. Und die sei dazu gemacht worden, um diesen Job in die Luft zu jagen. Diese Bombe wurde nie gefunden, aber es kursieren halt Chats und Bilder, sage jetzt mal, von einem Konstrukt, das ist eine Plastikflasche, also so eine Mineralwasserflasche, wahrscheinlich mit Schwarzpulver gefüllt. Sie haben sich da offenbar ziemlich intensiv unterhalten, wie sie sowas bauen können. Was daraus wurde letztlich und ob das wirklich funktionsfähig gewesen wäre, kann ich nicht sagen. Ein großer Teil davon behauptet, dass es diese Bombe tatsächlich gab.
Wenn man meine überraschten und entsetzten Gesichtsausdruck heute sehen könnte, aber gehst du davon aus, dass es das wirklich gibt oder ist das ein Gerücht, eine Angeberei, um Panik zu machen?
Also ich traue ihnen beides zu. Ich glaube, sie haben da was probiert, weil es dieses Bild gibt und vor allem, weil es sich nachvollziehen lässt im Akt, dass sie sich damit beschäftigt haben. Und ich sage mal so, ich recherchiere auch viel zu Dschihadisten und so weiter, so wahnsinnig schwer zu bauen ist es nicht, beziehungsweise an Bombenbauanleitungen zu kommen heutzutage ist wahnsinnig einfach. Man muss schon wissen, wo man nachschaut, aber dass man sie bekommt, ist absolut möglich. Also das sehen wir immer wieder bei 14-Jährigen zum Beispiel auch, die das schaffen. Also schafft es ein 17-Jähriger, der eine gewisse kriminelle Energie hat, schafft es wahrscheinlich auch. Und was auch ein bisschen darauf hindeutet ist, dass sie ja teilweise trotz ihrer Naivität dann nicht unintelligent agieren. Zum Beispiel haben sie einen Unmündigen, ich glaube damals war der noch 13, zum Beispiel verwendet als Waffenlager. Das sagt er selber, weil er quasi im Falle, also wenn das auffliegt, einfach nicht straffähig ist. Davon gibt es auch reichlich Bilder, weil der kleine Bursche hat sich da auch ziemlich in Szene gesetzt mit diesen Sachen. Es ist zum Beispiel auch so, dass man davon ausgehen kann, dass speziell der Capo, gibt es auch Fotos, im Besitz von wahrscheinlich zwei AK-47 Sturmgewehren war. Ob die tatsächlich funktionsfähig waren, weiß man nicht, weil eins davon, das ist vielleicht auch wieder eine Naivitätsgeschichte, ein Teil dieser Gruppe hat einfach einen BMW gestohlen, da war auch wieder der Capo nicht nur dabei, sondern auch am Steuer dann. Sind auch dann am Abend umeinander gefahren mit dem BMW. Einerseits wieder, okay, sie können einen BMW stehlen, das schaffen sie dann schon. Sie haben ihn nicht aufgebrochen, sie haben die Autoschlüssel gestohlen in einem Burgerlokal. Aber was vergessen sie dann im Kofferraum? Ein funktionsunfähiges Sturmgewehr und ein Handtuch zum Beispiel. Man merkt dann immer wieder, also dass da wirklich viel Planung dabei ist, mal mehr, mal weniger professionell. Aber dann halt wieder so eine total schräge Naivität, wo man halt dann schon merkt, man hat es da eigentlich wirklich mit Jugendlichen oder halt teilweise einfach auch mit Kindern zu tun.
Wie kommt das so weit, dass eine Handvoll junger Burschen ihr ganzes Leben rund um Geld, Diebstahl, Kriminalität aufbauen?
Ich meine, das ist eine ganz, ganz große Frage, die wir uns schon lange stellen. Also da recherchiere ich mit einer Kollegin ganz viel dazu. Ich glaube, eine ganz eindeutige Antwort gibt es da nicht wirklich. Also das besteht einfach aus vielen, vielen Dingen. Das ist meine Vermutung und ich hoffe, dass der Prozess da mehr Antworten liefert, aber du brauchst mal einen Führungskader. Dann brauchst du, glaube ich, Burschen, die so ein bisschen in der Luft hängen. Also in dem Fall sind sie wirklich nur Burschen, die so ein bisschen perspektivenlos sind, die vielleicht so ein bisschen auch in dieser, sage ich mal, Pubertätsphase sind, wo man ein bisschen nach Action sucht, wo man nach einer Gruppe sucht, Zusammenhalt sucht, weil es ist ja wirklich teilweise eine wirklich wild zusammengewürfelte Gruppe. Also du hast schon so Leute dabei, die eben halt diese kriminelle Vorerfahrung haben. Du hast aber auch relativ unbedarfte Burschen dabei, die aber aktivierbar sind, die teilweise aus Familien kommen, wo es, glaube ich, mal leichter, mal schwerer war. Also wo man schon das Thema Scheidung zum Beispiel im Blick haben muss, was ja auch immer wieder so ein Trigger sein kann, das, was passiert. Also das merkt man auch bei Radikalisierungsgeschichten, geht es ja oft darum, da muss in deinem Leben ja was passiert sein. Man hat es da definitiv mit Leuten zu tun, die jetzt, sage ich jetzt mal, ökonomisch jetzt nicht wahnsinnig gut aufgestellt sind. Das kann man schon einmal sagen. Das weiß ich jetzt nicht zu 100%, aber dann kann auch mal was in der Schule passiert sein, Bildungsmisserfolg und so weiter. Dann hat man aber halt auch die Leute mit Fluchtgeschichte, einen syrischen Flüchtling, einen 14-Jährigen zum Beispiel, der, was man so hört, dem Deutschen nicht so mächtig ist, der jetzt mit Schulerfahrung, glaube ich, auch nicht unbedingt das beste Glück hat. Der spielt ja zum Beispiel aus meiner Sicht die Rolle des absoluten Mitläufers, der da immer unbedingt dabei sein will, der schon auch eine gewisse kriminelle Energie aufweisen dürfte, aber der sich da ein bisschen hochpushen will. Dann hat man aber so Randfiguren, wo man dann ja auch merkt, die werden einfach gern ausgenutzt. Man muss immer dazu sagen, der Führungskader, speziell der Capo, der hat ja dann auch ganz genau gewusst, dass er dann einfach nicht dabei ist bei solchen Sachen. Der Capo war dann schon noch dabei, wie man den Benzin zum Beispiel abtropfen hat lassen für den Molotow-Cocktail, aber beim Anschlag selber war er dann nicht dabei. Das heißt, man hat dann schon in dieser Gruppe natürlich, und ich glaube, das weiß zum Beispiel auch dieser Capo, der in den Akten und auch von den Ermittlern als manipulativ beschrieben wird, dass der eigentlich schon eine Art Hierarchie da drinnen aufgebaut hat, weil darüber unterhalten sie sich teilweise ja auch, was sie von wem halten und wie sie wen einsetzen können. Vielleicht auch noch dazu, wie gefährlich die waren. Ich meine, sie haben sich dann zum Teil nach den ersten Anschlägen darüber unterhalten, wer potenziell schießen könnte mit dieser Tokarev. Wenn man sich jetzt einmal kurz überlegt, wenn das damals nicht so naiv passiert wäre mit diesem Drohbrief, wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Weil sie haben sich dann halt eben sehr viel über diese Bombe unterhalten, sie haben sich aber genauso gut darüber unterhalten, eben wer potenziell schießen könnte. Und ein paar Tage später haben sie diesen Drohbrief mit Patrone übergeben. Also das heißt, da war schon viel drin.
Burschen sitzen jetzt eine Zeit lang schon in Untersuchungshaft. Jetzt beginnt der Prozess gegen sie und Jan-Michael Macher, du wirst auch davon weiter berichten auf der Standard.at und auch in der Zeitung natürlich. Vielen Dank dir für den Einblick in die Welt der Meidlinger Schutzgeldteams.
Sehr gerne, danke.
Und damit sind wir am Ende dieser Thema des Tages Sonderfolge. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch sonst, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, dann geht das mit einem Standard-Abo. Unter abo.derstandard.at gibt es mehr Infos. Vielen Dank für jede Unterstützung. In dieser Folge haben Clarissa Donati und Scholt Wilhelm mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holub. Bis zum nächsten Mal. Baba.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch, besonders sich selbst gegenüber.
Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard, weil ich das so von keinem anderen Medium kenne.
Der Standard, der Haltung gewidmet.